Meine Großmutter war die erste, die wirklich als vollamtliche Pfarrerin in Furna im September 31, also auch vor bald 90 Jahren, auch ein Jubiläum, gewählt wurde. Und sie hat dann dieses Amt der Dorfpfarrerin auch sehr feministisch ausgeübt. Sie hat zum Beispiel Skihosen für Mädchen eingeführt. Sie hat mit den Müttern offen über Sexualität gesprochen. Sie war da sehr avantgardistisch.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich. Mit dem heutigen Podcast-Interview wollen wir das 50-jährige Jubiläum des Frauenstimm- und Wahlrechts aus einer ganz besonderen Perspektive beleuchten. Gemeinsam mit Christina Capretz, der Autorin des Buches Die illegale Pfarrerin, begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit der Schweiz, so Anfang ungefähr des 20. Jahrhunderts. Christina wird uns von ihrer Großmutter erzählen und davon, welche Gedanken sich Frauen bereits vor der Einführung, schon lange vor der Einführung des Frauenstimmrechts gemacht haben und dass diese auch heute noch hochaktuell sind. Christina ist Soziologin und Historikerin und war langjährige Redaktorin bei SRF 2 Kultur. Heute ist Christina als freie Journalistin, Moderatorin und Autorin unterwegs. Über ihr neuestes Buch «Die illegale Pfarrerin – Die Biografie ihrer Großmutter» wollen wir in der heutigen Podcast-Episode etwas genauer sprechen. Zudem verlosen wir am Ende dieser Episode ein handsigniertes Exemplar Ihres Buches oder Ihres Hörbuches, je nach Präferenz der Zuhörerin. Ihr könnt euch wirklich freuen auf dieses Gespräch und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Christina, es freut uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist im Podcast. Und könntest du dich zu Beginn vielleicht gleich selber noch etwas ausführlicher vorstellen? Wer bist du und wie kam es dazu, dass du dich so intensiv mit der Biografie deiner Großmutter Greti auseinandergesetzt hast?
Ja, ich bin Christina Capretz, ich bin 43 Jahre alt und ich habe ursprünglich Soziologie und Ethnologie und Geschichte studiert, dann 11 Jahre beim Radio gearbeitet, bei Radio SRF 2 Kultur. Und in der Zeit schon habe ich mir überlegt, der Geschichte meiner Großmutter nachzugehen. Ich kannte sie noch, sie ist gestorben, als ich knapp 17 war. Aber ich war halt im Aargau und sie in Graubünden weit weg. Sie war schon sehr alt und ich habe sie nur noch so erlebt als alte, strenge Frau. Und es war relativ ein distanziertes Verhältnis. Ich wusste schon, sie war eine Pionierin, aber leider habe ich zu Lebzeiten nie mit ihr darüber gesprochen. Und ich bin dann irgendwann vor 6, 7 Jahren nach Furna in dieses Dorf im Prätigau auf 1400 Metern über Meer, wo sie eben in den 30er Jahren Pfarrerin war, weil das Haus, das gehört unserer Familie immer noch, meine Tante lebt dort. Und ich habe meine Tante gefragt, was alles noch da ist. Und sie hat mir ein paar Kisten mit Fotos und Tagebüchern und Briefen gebracht. Und ich habe dann gemerkt, wow, da ist ein ganzer Schatz drin versteckt.
Sehr spannend. Ja, du hast gesagt, eben sie war eine Pionierin und in diesem Jahr feiern wir ja 50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz. Aber diese Geschichte hat ja weit über die letzten 50 Jahre vorher schon begonnen. Und deine Großmutter Greti Capretz-Roffler wird beispielsweise auch in einer Ausstellung Hommage 2021 porträtiert. Diese Ausstellung wurde jetzt für das Jubiläum erstellt und sie porträtiert jeweils zwei Frauen aus jedem Kanton, die eben Pionierarbeit geleistet haben oder auch aus unterschiedlichen Beweggründen dazu beigetragen haben, dass wir eben das Frauenstimmrecht jetzt seit 50 Jahren haben.
Und jetzt wollen wir ein bisschen mehr über deine Großmutter erfahren und natürlich wissen, welche Rolle hat sie denn gespielt als Pionierin? Welchen Beitrag hat sie geleistet? Und vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen, die das Buch jetzt nicht gelesen haben, etwas abholen und uns einen kurzen Abriss geben.
Also sie war die erste gewählte Gemeindepfarrerin der Schweiz. Sie war eine der ersten Theologinnen auch. Sie hat 1930 das Studium abgeschlossen. Aber es gab schon Frauen vor ihr, die Theologie studiert haben. Die konnten einfach nicht als Pfarrerin arbeiten. Die waren sogenannte Pfarrhelferinnen, zum Teil auch predigen, aber eigentlich immer auf den Gutwill angewiesen des männlichen Pfarrers in der Gemeinde. Ganz ähnlich, das fand ich noch lustig, wie heute die Pastoralassistentinnen in der katholischen Kirche. Meine Großmutter war die erste, die wirklich als vollamtliche Pfarrerin in Furna im September 31, also auch vor bald 90 Jahren, auch ein Jubiläum, gewählt wurde. Und sie hat dann dieses Amt der Dorfpfarrerin auch sehr feministisch ausgeübt. Sie hat zum Beispiel Skihosen für Mädchen eingeführt. Sie hat mit den Müttern offen über Sexualität gesprochen. Sie war da sehr avantgardistisch, ist manchmal auch angeeckt, aber insgesamt kam sie im Dorf sehr gut an. Mich, muss ich sagen, hat die religiöse Komponente eher in zweiter Linie interessiert. Mich hat wirklich mehr dieser Weg der Pionierin interessiert und da habe ich ganz viel gefunden, was ich nicht wusste vorher, was ich in diesen Quellen gefunden habe, wo ich mich eben sehr mit ihr identifizieren konnte. Zum Beispiel war für sie immer eigentlich schon während dem Studium klar, dass sie eine Liebe leben will. Sie hat dort meinen Großvater kennengelernt und wusste schon, das ist ihre große Liebe. Sie möchte sexuell erfüllt sein, sie möchte Kinder haben und sie möchte auch ihrer Berufung nachgehen. Also dieser dringende Wunsch nach Selbstverwirklichung, der eigentlich heute noch nicht allen Frauen zugestanden wird und auch den Männern nicht, wenn man auf die familiäre Komponente schaut, den hat sie schon sehr früh in sich getragen und auch wirklich ein Leben lang dafür gekämpft, dass sie das wirklich auch ausüben kann.
Vielen Dank für diesen Einblick. Und was mich noch interessieren würde, du hast zu Beginn gesagt, eben, es war vielleicht eher ein distanziertes Verhältnis. Ich finde das noch spannend. Hat sie nicht über ihr spannendes Leben auch erzählt oder wurde das dann in der Familie gar nicht so thematisiert?
Mich wundert das heute auch, muss ich sagen, weil eben ich war fast 17, als sie gestorben ist und mit 14 im 91 habe ich bei mir an der Schule den Frauenstreik organisiert. Also ich war schon sensibilisiert, durchaus, aber ich habe das irgendwie nicht in Verbindung zu ihr gebracht, seltsamerweise. Ich glaube, zum einen lag es daran, dass sie es selber nicht thematisiert hat und auch mein Vater, also ihr sechster Sohn, ihr sechstes Kind, auch nicht wirklich. Und so ist es ja ein bisschen untergegangen. Oder vielleicht hat sie es probiert und ist bei mir nicht angekommen, weil mich Religion nicht interessiert hat damals. Ich weiß es nicht genau. Was sie getan hat, sie hat schon 1981 ihre Memoiren veröffentlicht. Sie ist damals besucht worden von zwei Theologiestudentinnen, die sich interessiert haben für ihr Leben und die sie ermutigt haben, ein Buch zu schreiben. Sie hat dann so ein dünnes Buch mit Lebenserinnerungen geschrieben und das hat sie ihren allen Enkelkindern auch geschenkt. Und das habe ich auch mit einer Widmung von ihr. Und was sie auch gemacht hat, sie hat bevor sie gestorben ist, ihren ganzen Nachlass geordnet und auch zum Teil Sachen weggeschmissen, aber sie wollte wirklich auch Dinge überliefern und hat dann auf diesen Kisten, die meine Tante aus dem Estrich geholt hat für mich, da habe ich dann ein kleines Handzettelchen gefunden, Notizzettelchen, wo sie drauf geschrieben hatte, das sei mal für eine Enkelin oder einen Enkel, der Theologie studieren würde und sich für ihre Geschichte interessiere. Und das war natürlich super, das zu sehen, weil ich gemerkt habe, sie möchte, dass ich dieser Geschichte nachgehe. Ich habe zwar nicht Theologie studiert, ich habe sicher ein bisschen auch aus einer anderen Perspektive angeschaut, als sie sich das erhofft hätte, aber es war es war ein Auftrag von ihr an uns, die Enkelgeneration.
Sehr schön, ja. Und ich glaube, du hast den Auftrag sehr gut umgesetzt, also so finden wir das zumindest. Wir haben deine Biografie, die du verfasst hast, die illegale Pfarrerin heißt ja der Buchtitel, haben wir wie ein Kriminalroman verschlungen. Es geht zwar nicht um Mord und Totschlag, aber der Titel, die illegale Pfarrerin, könnte auch ein Titel eines Kriminalromanes sein, habe ich mir im Nachgang so überlegt. Und es macht einfach Lust, mehr zu erfahren, alleine schon, wenn man den Titel liest und wenn man dann das Buch liest, ist man einfach begeistert. Aber du hast gesagt, eben, sie war die erste gewählte Pfarrerin, aber wieso kann denn eine Pfarrerin überhaupt illegal sein?
Ja, sie war eben, also die Gemeinde hat sie gewählt in einer Situation, wo die Kirchgemeinde ein bisschen verzweifelt war Und meine Großmutter war in der gleichen Situation auch verzweifelt. Vielleicht muss ich einen kurzen Moment ausholen. Sie hat eben Theologie studiert in Zürich. Und kurz vor Ende des Studiums ist sie mit ihrem Mann, also meinem Großvater, nach Brasilien gegangen, weil er als Ingenieur dort eine Stelle hatte. Sie hat dann ihre Studiumsbücher mitgenommen und hat aufs Schlussexamen gelernt und ist dann zurück in die Schweiz gekommen, um das Examen abzulegen. Sie war schwanger, sie ist Mutter geworden und dann ist ihr Mann zurück aus Brasilien. Die Familie hat sich in der Schweiz niedergelassen. Und dann wäre es für sie logisch gewesen, ihre erste Pfarrstelle anzutreten. Sie hätte total Lust gehabt, auch schon wenige Monate nach der Geburt des Kindes zu arbeiten. Und es war aber eben klar, noch kein Kanton hat Frauen zum Pfarramt zugelassen. Und diese Pastoralassistentinnen, die sie kannte, diese Kolleginnen, die waren alle ledig. Es gab auch dieses Bild, eine verheiratete Frau und Mutter muss in der Familie sein, die kann nicht berufstätig sein. Wobei Bauersfrauen oder Metzgersfrauen, also Frauen von Unternehmern, die haben sehr oft auch sehr viel im Betrieb gemacht. Das hat meine Großmutter dann auch kritisiert, dass man bei den Theologinnen da anders oder bei den Akademikerinnen anders mit anderen Maßstäben misst. Auf jeden Fall war in dieser Situation, wo sie eigentlich nicht sich Chancen ausgerechnet hat auf eine Stelle, ist eben in Furna im Prättigau, in diesem Bergdorf, der Pfarrer hat er gekündigt. Und Furna war eben der Ort, wo Gretis Vater aufgewachsen ist, wo sie immer in den Ferien bei den Großeltern war, am Bergbauernhof, wo sie sich sehr wohl gefühlt hat. Und sie hat sich und ihr Vater, der auch Pfarrer war, haben sich verantwortlich gefühlt, einen Pfarrer für dieses Dorf zu suchen. Und meine Großmutter dachte zuerst, also ist gar nicht auf die Idee gekommen, sich zu bewerben, weil es ja eben nicht legal war. Sie haben dann intensiv einen Mann gesucht und nicht gefunden. Furna war auf 1400 Metern, noch kein Strom, es war abgelegen, nicht attraktiv für Pfarrer. Es hatten schon mehrere gekündigt, weil es nicht attraktiv war, dort zu leben. Und so hatte dann Gretis Mutter die entscheidende Idee. Sie hat dann der Gemeinde einen Brief geschrieben und geschrieben, wählt doch meine Tochter. Und die Gemeinde war so offen, das zu tun. Man kannte sie eben auch und war ihr darum, glaube ich, auch wohlgesonnen, obwohl sie eine Frau war. Und hier kommt dann das Illegal ins Spiel oder auch ein bisschen ein Rechtsstreit, weil die Gemeinde hat sich auf den Standpunkt gestellt, das steht im Kirchengesetz, die Gemeinden wählen ihren Pfarrer. Die sind frei in der reformierten Kirche. Anders als in der katholischen Kirche kann die Kirchgemeinde selber den Pfarrer wählen. Die Landeskirche, also die kantonale Kirche Graubündens, hat gesagt, ja, schon, aber den Pfarrer und nicht die Pfarrerin. Das gilt nur für Männer. Und da gab es dann ein Seilziehen. Ich nenne das ein bisschen von David auf dem Berg und Goliath unten in Chur. Die haben dann auch gedroht, das Kirchgemeindevermögen zu konfiszieren. Nach ein paar Monaten haben sie das auch wahr gemacht. Das ist ein bisschen der Krimi wahrscheinlich, von dem du erzählst, diese Drohungen immer. Und wie reagieren die jetzt am Berg oben und wie reagiert meine Großmutter darauf und so. Und trotz dieser Konfiszierung ist sie einfach geblieben. Also sie hat dann, zuerst hat der Kassier der Kirchgemeinde ihr noch einen Jahreslohn vorbeigebracht, hat das Töchterchen geschickt mit 2500 Franken im Rucksack für das ganze Jahr und danach hat sie sogenannt für Gotteslohn weitergearbeitet. Also das steckt in diesem Titel, die illegale Pfarrerin.
Sehr spannend und gerne möchte ich an dieser Stelle auch nochmal auf die Rolle der Religion im Zusammenhang mit der Gleichstellung eingehen. Deine Großmutter hat sehr regelmäßig und ausführlich Tagebuch geschrieben und auch ihre briefliche Korrespondenz mit Freunden und Familienmitgliedern aufbewahrt, zum Glück, und später dann eben ihre Nachkommen auch. Und ich möchte einen Ausschnitt aus einem Brief kurz vorlesen und dieser Brief geht an ihren ehemaligen Professor Emil und stammt aus dem Jahr 1947 und kommt am Ende des Buches vor, im Kapitel Pfarrfrau zurück an den Herd. Und in diesem Kapitel geht es darum, dass die ganze Familie nach Zürich gezogen ist, vom Prättigau eben. Es ist ein neues Umfeld, es ist Nachkriegszeit. Genau, und dieser Emil, dieser Professor, zu dem sie, so wie ich das verstanden habe, auch immer aufgeschaut hat, hat eine sehr konservative Vorstellung von der Rolle der Frau und sagt eigentlich, die Unterordnung der Frau sei eine gottgewollte Notwendigkeit. Und das hat sie total erzürnt und da schreibt sie dann auch in einem Brief an ihn, sie war ja sehr direkt und offen und konnte sich gut formulieren und diesen kurzen Textausschnitt, das ist nicht der ganze Brief, möchte ich kurz vorlesen Und dann noch darauf eingehen, was jetzt eben der Zusammenhang von Religion und Gleichstellung eben auch aus deiner Sicht ist und wie sich das vielleicht auch verändert hat jetzt seit der Zeit deiner Großmutter und heute. Sie schreibt:
Wo finden wir denn in der Schöpfungsordnung eine Unterordnung der Frau? Wenn wir zusehen, ging es doch bei der Schöpfung in einer Art Stufenordnung von unten nach oben. Nach den Pflanzen die Tiere, nach den Tieren der Mann und nach dem Mann die Frau. Es ist gar nicht einzusehen, warum da nun hätte ein Bruch der Linie erfolgen sollen. Nein, es ging aufwärts. Dass sie aus einer Rippe des Mannes geschaffen wurde, soll das etwa ein geringerer Stoff gewesen als der Dreck, aus dem er geschaffen? Oder das Wort von der Gehilfin, heißt es nicht auch, dass er einer ist, dem geholfen werden muss und sie die, die ihm Hilfe zu bringen imstande ist? Oder das mehr als einmal angeführte Wort, sie wurden in der Schöpfung ungleich geschaffen. Heißt denn ungleich weniger und warum und seit wann?
Genau, also ich finde das sehr spannend, sehr treffend, wie sie das formuliert. Und vielleicht kannst du uns ja aus deiner Perspektive als Historikerin dazu noch deine Einschätzung teilen, welche Rolle eben die Religion auf die ganze Gleichstellungsgeschichte gespielt hat in der Schweiz.
Ja, ich finde das super, hast du diesen Ausschnitt ausgewählt, weil es trifft so ins Herz auch der theologischen Abwehr gegenüber dem Gleichheitsanspruch der Frauen. Der Professor, mit dem sie da korrespondiert hat, war Emil Brunner, und für die, die theologisch informiert sind oder bewandert sind, das war ein sehr bedeutender Theologieprofessor an der Uni Zürich im 20. Jahrhundert. Also es war nicht irgendein Professor, mit dem sie da geschrieben hat. Und was vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, sie hat eben schon bei ihm studiert und im Schlussexamen, das zum Glück im Uni-Archiv noch vorhanden ist, zum Thema theologische Ethik der Familie, hat sie zum einen geschrieben, die Familie kranke daran, dass die Väter zu wenig präsent seien in der Familie, und zum anderen hat sie die Monogamie in Frage gestellt. Also zwei Dinge, die auch heute noch für heiße Köpfe und Debatten sorgen. Das fand ich sehr interessant. Leider weiß ich dort nicht, wie seine Reaktion drauf war, außer der Note, die nicht ganz den Vorstellungen meiner Großmutter entsprach. Aber zurück zu diesem Ausschnitt, den du erwähnt hast. Ich glaube, das ist recht typisch, also dass halt auch die Unterordnung der Frau in der Gesellschaft via Religion auch begründet worden mit der Schöpfungsgeschichte, mit der Bibel. Und da, denke ich, hat die feministische Theologie schon sehr früh dagegen angekämpft und auch andere Interpretationen vorgelegt. Und sicher zu einer Zeit, wo meine Großmutter gelebt hat, wo die Religion noch viel wichtiger war als heute, hatte das auch einen sehr wichtigen Einfluss auf die Stellung der Geschlechter in der Gesellschaft. Gleichzeitig, glaube ich, habe ich im Laufe der Recherchen gemerkt, dass es diese theologischen Argumente waren gar nicht immer so stark im Vordergrund, um die Frauen vom Pfarramt abzuwehren. Interessanterweise, es gibt ja zum Beispiel dieses Wort von Apostel Paulus, das Weib schweige in der Gemeinde. Das wurde schon ab und zu arg angeführt, aber eigentlich wurde meine Großmutter mit sehr weltlichen Argumenten bekämpft. Zum Beispiel, also was auch heute ja zum Teil noch ist, dass es hieß, sie könne als Mutter nicht voll berufstätig sein, dann werde sie entweder dem Beruf nicht gerecht oder der Familie. Oder dass die Pfarrer die Frauen als Konkurrenz gefühlt haben. Das ist ein bisschen den Aspekt, den ich vorher genannt hatte, dass Arbeiterinnen oder Frauen von Unternehmern, von kleinen Ladenbesitzern, die haben immer mitgearbeitet, das hat niemand kritisiert. Aber Akademikerinnen wurden sehr lange vom Beruf ausgeschlossen. Zum Beispiel die Geschichte von Emily Kempin-Spiri, der ersten Juristin, oder auch die ersten Ärztinnen. Die durften zwar studieren, aber nicht ausüben, weil die Männer in diesen Berufen diese Professionen sehr stark geschützt haben, weil sie Angst hatten vor der Konkurrenz. Und im Pfarramt war das auch sehr stark so, dass eben das Dorf Furna und andere Dörfer eigentlich offen waren für Frauen, aber die Pfarrer, die Männer, das sehr stark verteidigt haben, auch weil sie Angst hatten, glaube ich, vor einem weiblichen Lohndumping. Damals wurden die Frauen viel schlechter bezahlt als die Männer, und das war total, das teilten alle, dass das okay ist, weil eine Frau ja keine Familie ernähren müsse. Und wenn sie ledig ist, muss sie auch keine Familie ernähren. Wenn sie verheiratet ist, muss es der Mann. Also es stand ja auch so im Zivilgesetzbuch. Und deswegen musste man einer Frau ganz offiziell nicht so viel bezahlen. Und dann wäre es natürlich, wenn man die Frauen zugelassen hätte zum Pfarramt, für weniger finanzkräftige Gemeinden durchaus attraktiv gewesen, eine Frau zu wählen statt einem Mann. Also da spielten ganz viele Argumente rein, theologische und nicht theologische.
Christina, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, welche Thematiken deine Großmutter damals schon beschäftigt haben. Und das sind alles Thematiken, die heute noch hochaktuell sind. Und du hast es schon erwähnt, dass du eben leider nicht so viel mit deiner Großmutter über diese Themen gesprochen hast, wie du das im Nachhinein gerne getan hättest. Wenn du jetzt aber heute die Möglichkeit hättest, nochmals mit deiner Großmutter zu sprechen und ihr erzählen könntest, was sich punkto Gleichstellung in der Schweiz geändert hat, was würdest du ihr erzählen, von welchen Erfolgen und wovon würdest du ihr erzählen, wo wir eben noch nicht da sind, wo du dir das wünschen würdest?
Ja, ich glaube, ich würde dir vielleicht gerade punkto dieser Lohnfrage sagen, dass es heute Common Sense ist, geteilte Meinung im öffentlichen Leben. Es gibt auch Gesetze, die sagen, man darf Frauen nicht bezüglich Lohn diskriminieren. Und ich würde sie aber auch enttäuschen müssen, indem ich ihr sagen würde, dass Statistiken zeigen, dass Frauen immer noch ein ganzes Stück weniger verdienen als Männer, weil sie Frauen sind. Weil man ihnen eben nicht so viel zutraut, weil, glaube ich, auch genau dieses Bild in den Köpfen immer noch verankert ist. Eine Frau muss ja gar nicht so viel verdienen, weil sie hat ja noch einen Mann, der mitverdient. Aber auch, weil Frauen in Berufen tätig sind, die abgewertet werden. Also ich glaube, da würde ich ihr so eine gemischte Bilanz überbringen. Ich könnte ihr sagen, dass das Thema eben zum Beispiel Monogamie, das sie interessiert hat, heute auch wieder aktuell ist, aber dass sie da wahrscheinlich mit ihrer These immer noch sehr zeitgemäß wäre. Sie hat nämlich zum Beispiel gesagt, dass es genauso schwierig sei, eine zweite Liebe zuzulassen, wie sie abzuschneiden, wie man das eigentlich hätte tun müssen. Und es gäbe nichts, als gemeinsam da durchzugehen. Also ich finde, sie hat auch schöne Worte dafür gefunden, für dieses Problem sozusagen. Mich nimmt es sehr Wunder, was sie zu meinem Lebensentwurf sagen würde, weil ich habe eine Familie gegründet. Ich bezeichne mich als bisexuell oder pansexuell, das heißt, ich kann mich in Männer oder Frauen verlieben, aber ich hatte eine längere Single-Phase, so mit Mitte 30, und da habe ich mich sehr stark mit meinem Kinderwunsch auseinandergesetzt und auch gemerkt, ich möchte nicht in einem Paar ein Kind bekommen, weil das mir zu eng gewesen wäre. Ich sehe, wie belastet Paarbeziehungen sind, gerade wenn beide sich eben auch verwirklichen wollen, wie meine Großmutter. Und ich habe dann ein Männerpaar gefunden und mich ein bisschen in diese beiden verliebt, also nicht im Sinne von der Polyamorie, die meine Großmutter da angetönt hat. Es ist eine platonische Beziehung, aber es ist eine sehr nahe Elternbeziehung, die wir leben. Wir haben gemeinsam ein Kind bekommen, das ist jetzt 6 Jahre alt, und das betreuen wir auch gemeinsam in einer großen Hausgemeinschaft. Und ich denke, das ist wahrscheinlich heute ähnlich unkonventionell, wie meine Großmutter damals unkonventionell war, einfach als verheiratete Frau, die auch berufstätig ist. Aber ich schreibe das im Schlusswort des Buches auch, dass ich dennoch viel weniger Kritik ernte und Sanktionen ernte, mindestens in dem Umfeld, wo ich lebe. Also das hat mir bis jetzt noch keine spürbaren Nachteile gebracht, dieser Lebensentwurf. Und da wäre ich schon interessiert daran zu wissen, wie sie darauf reagieren würde, weil ich glaube, punkto Homosexualität war sie jetzt nicht so offen. Und ein anderer Punkt, wo ich sicher mit ihr auch streiten würde, sie war ziemlich ausländerfeindlich, auch im Lauf ihres Lebens hat das zugenommen. Sie hat zum Beispiel sie hätte ja gestimmt bei der Schwarzenbach-Initiative. Sie konnte ja noch nicht stimmen, aber sie hätte ja gestimmt. Und sie hat in späten Jahren ihrer Tochter, meiner Tante, auch den Auftrag gegeben, der AUNS, der Aktion für eine unabhängige Schweiz, also rechtsradikale Initiative, Partei, Geld zu spenden. Also ich glaube, ich hätte viele Debatten mit meiner Großmutter heute.
Ich kann mir diese Debatte gerade sehr lebhaft vorstellen und wäre da gerne dabei. Jetzt, wenn wir mehr in die Gegenwart zurückkommen, was muss sich denn heute aus deiner Sicht noch ändern, punkto Gleichstellung?
Ja, also es ist so, dass ich das bis jetzt noch nicht gespürt habe. Ich bin eben diesen unkonventionellen Lebensentwurf, aber ich bin mir sehr bewusst, dass wir rechtlich zum Beispiel nicht gleichberechtigt sind. Also Flavia hat rechtlich einen Vater und eine Mutter. Der zweite Vater, der aber genauso hier ist im Alltag und sie sagt einfach Papa und Papi, es ist für sie keine Frage, der hat keine Rechte. Wenn jetzt wir anderen zwei sterben würden oder wenn wir uns verkrachen würden und wir zwei leiblichen Eltern oder rechtlichen Eltern würden wegziehen, dann könnte der soziale Vater nicht viel dagegen ausrichten. Oder er müsste ein Gericht dann haben, das wirklich sehr progressiv ist und darauf eingeht. Also das ist schon ein Punkt, wo ich mir sehr stark eine gesellschaftliche Änderung auch wünschen würde, auch auf der gesetzlichen Ebene, weil es gibt ziemlich viele Familien, also gerade unter Schwulen und Lesben, aber zum Teil auch unter Singlefrauen, die solche Co-Elternschaften gründen, um auch das Vereinbarkeitsproblem zum Beispiel besser lösen zu können. Und diesen Familien mit mehr als zwei Eltern wird das Gesetz heute einfach nicht gerecht. Und dann gibt es schon auf dieser Ebene von Geschlechterbildern, das macht mich immer wieder sehr, sehr traurig. Also, dass meine Tochter jetzt schon im Kindergarten sagt, rosa ist die Farbe für Mädchen und nicht für Jungs zum Beispiel. Oder ich habe ihr immer schon, sie heißt Flavia und ich habe ihr immer gesagt, wenn du ein Junge gewesen wärst, hättest du Silvan geheißen. Wir fanden den Namen Silvan so schön. Und dann hat sie mir gesagt, ich möchte nicht Silvan sein. Und irgendwann ist sie gekommen, vor 2, 3 Jahren, und hat gesagt, ich möchte jetzt doch Silvan sein, weil ich möchte gerne Fußball spielen. Und es spielen ja nur die jungen Fußball. Und das fand ich so schlimm, weil es ist ja klar, heute würden die wenigsten Eltern ihren Kindern sagen, weil sie Mädchen sind, du darfst nicht Fußball spielen. Aber es gibt diese Macht der Beobachtung. Die Kinder schauen sich ja alles ab durch Nachahmung. Und wenn sie nur Buben sehen, die Fußball spielen, dann denken sie, das ist so, ich darf das als Mädchen nicht. Und das macht mich unglaublich traurig. Und da sehe ich mich manchmal auch ziemlich ohnmächtig, weil ich da irgendwie... Also klar, ich kaufe Kinderbücher, die andere Bilder haben, aber auch da ist es wirklich schwierig, Kinderbücher, es sind so viele Kinderbücher, wo dann irgendwie etwas doch nicht stimmt oder ganz viele Kinderbücher, wo halt die Mutter einfach die einzige und Hauptbezugsperson ist. Das nur schon, finde ich auch sehr bedenklich. Also da sehe ich schon sehr viel noch zu tun. Da hoffe ich einfach, dass sie in dem Haus, wo sie aufwächst, einfach, dass die Bilder, die wir ihr vorleben, das schon nochmal ändern oder stärker sind als die Bilder, die sie sonst so bekommt, von wie sie zu sein hat oder was für Möglichkeiten sie als Frau hat.
Bei deiner Antwort sind mir gerade noch 2 Sachen in den Sinn gekommen. Zum einen hatte ich kürzlich ein Gespräch mit einem Verkäufer in einem Spielwarenladen und er hat gesagt, dass sie diese genderneutrale Ecke eben haben und diese genderneutralen Spielsachen sich aber viel weniger gut verkaufen. Und mich würde wundern nehmen, ob du diese Spielsachen oder auch Bücher findest, die deinen Ansprüchen entsprechen, wo eben die Rollenbilder gleich verteilt sind, oder stellt sich das eher schwierig dar?
Also da gibt es zum Glück super Ressourcen im Internet. Es gibt zum Beispiel die Initiative Pink Stinks in Deutschland. Ich finde den Namen jetzt nicht so genial, weil das sagen sie selber auch, es ist nicht die Farbe, die stinkt. Und man soll ja nicht, meine Tochter ist gerade sehr in dieser rosa Phase, das darf sie auch sein. Ich möchte nicht, dass sie das Rosa dann abwertet, weil es ja, wenn etwas, was mit weiblich konnotiert wird, abgewertet wird, dann geht der Schuss hinten raus, so dialektal zu sagen. Aber Pinkstings ist dennoch eine sehr gute Adresse, finde ich, für Ressourcen. Es gibt auch Bücher und es gibt eben auch Buchtipps für Kinderbücher, die anders sind und auch für Shops, Online-Shops, wo man andere Spielzeuge und so kriegt. Das ist eine super Adresse. Dann die Rosa-Hellblau-Falle ist ein Buch oder auch Prinzessinnen-Jungs ist auch ein Buch von einem Vater, der seinen Sohn anders erziehen will. Also ich finde, es gibt schon mittlerweile zum Glück einige Initiativen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich würde jetzt nicht so einig gehen mit der Beobachtung von diesem Spielzeugwarenverkäufer, weil also das, wenn man diese Bücher liest, die sich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen, dann erfährt man auch, dass es eine riesige Industrie gibt natürlich, die das auch fördert, diese Gender-Marketing. Also mich erstaunt jetzt zu hören, dass es überhaupt eine genderneutrale Ecke gibt, weil ich die gar nie sehe, wenn ich in diese Läden gehe. Also ich nehme an, dass die auch nicht so stark gemacht wird dann. Also, und ich denke schon, also jetzt, wenn man schaut, Lego, wenn man da Lego-Werbung anschaut aus der Zeit, ich bin in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre aufgewachsen, dann war das viel neutraler und vielfältiger und bunter. Lego sind schon immer noch bunt, aber da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile, oder Playmobil gibt es, die Playmobils für Jungen und für Mädchen ganz stark unterschieden. Also ich glaube, Firmen, die früher halt sehr neutrale Spielzeuge gemacht haben, machen heute das alles doppelt. Und dann ist natürlich, man verdient auch mehr. Wenn eine Familie einen Jungen und ein Mädchen hat, dann muss man alles doppelt kaufen. Also es ist schon auch sehr gezieltes Marketing. Es ist nicht nur das, was die Leute wollen. Also.
Und den anderen Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, du hast es gesagt, Flavia ist 6 Jahre alt, sie geht in den Kindergarten und wir wissen es alle, Kinder sind sehr direkt, sehr ehrlich und zum Teil wirklich brutal. Und ich wollte fragen, ob Flavia schon mal auf euer unkonventionelles Familienmodell angesprochen wurde, jetzt mehr im negativen Sinn, oder eine Erfahrung gemacht hat, wo sie vielleicht gehänselt wurde oder ausgelacht. Und ja.
Also bisher war das zum Glück noch nicht so Thema. Ich weiß nicht, es kann sein, dass sie es nicht erzählt hat, wobei sie erzählt schon recht viel, habe ich den Eindruck. Es war eher im Positiven mal Thema, im Sinn von, ich habe sie abgeholt, da, als sie noch in der Kita war, und da waren ein paar Kinder mit im Raum, und das eine Kind fing an zu sagen, ich habe auch zwei Papis, und dann kam das andere und sagt, ich habe auch zwei Papis, und am Schluss standen die alle da und sagen, ich habe auch zwei Papis. Und beim ersten Kind dachte ich noch so, ja, vielleicht stimmt es ja, Mutter geschieden, neuer Partner oder so. Aber es konnte nicht sein, dass die alle zwei Papis haben. Also das war dann etwas Cooles. Und ich glaube, in dem Sinn ist es für uns vielleicht auch einfacher als für eine Familie, wo ein Frauenpaar mit einem Samenspender, also ohne präsenten Vater, ein Kind hat, wo dann eher noch die Perspektive der Mainstream-Gesellschaft ist, da fehlt etwas, was ich überhaupt nicht finde, aber was diesem Kind dann vielleicht auch so entgegengebracht wird, als bei Flavia, wo sie einfach ein Elternteil zu viel oder mehr hat als die anderen. Aber ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass es schon auch, dass sie mit der Schule dann auch andere Erfahrungen macht. Ich hoffe einfach, dass sie dann genug stark ist und selbstbewusst, und im Moment habe ich da nicht so Zweifel dran, da sich auch zu verteidigen. Sie hat sehr einen starken Willen und sie weiß auch, wie sie entstanden ist, und sie kann, glaube ich, da auch Fragen parieren. So. Also das hoffe ich zumindest, und ich hoffe auch, dass sie dann zu uns kommt mit Nöten, wenn sie diesbezüglich irgendwie schlechte Erfahrungen machen würde. Ich bin auch übrigens, ich bin dabei, noch bei einer Initiative engagiere ich mich seit einem Jahr, das heißt GLL, gleichgeschlechtliche Liebe leben. Der Titel ist ein bisschen veraltet, aber es ist ein Verein von queeren Menschen, Schwulen, Lesben, Bisexuellen, die an Schulen gehen, so Ende Primarschule oder Anfang Sekundarschulstufe, und erzählen vom eigenen Coming-out. Also wie habe ich gemerkt, dass ich nicht heterosexuell bin, und welche Erfahrungen habe ich gemacht, auch gerade in der Schulzeit zum Beispiel. Und da gibt es auch noch ein paar so Theorie-Inputs und Spiele mit den Kindern, um sie zur Sensibilisierung für das Thema sexuelle Orientierung. Und es ist schon auch etwas, was ich mache im Hinblick auf die Generation von Flavia, um halt eben da auch zu schauen, dass auch Lehrpersonen sensibilisierter sind, wenn wieder mal das Schimpfwort schwul fällt auf dem Pausenplatz.
Vielen, vielen Dank für diesen ganz persönlichen Einblick in dein Leben und in das Leben mit deiner Tochter, und ich finde es richtig schön, dass Flavia noch einen Zusatzpapi hat, einfach geschenkt dazu, und das auch so richtig feiert mit den anderen Kindern. Wenn jetzt eine Frau zuhört, die sich bisher noch nicht so viele Gedanken gemacht hat zum Thema Gleichberechtigung, und wir feiern dieses Jahr 50-jähriges Frauenstimm- und Wahlrecht, und vielleicht auch von diesem nicht so Gebrauch macht und politisch wenig aktiv ist. Was empfiehlst du, wie sie sich trotzdem für mehr Gleichstellung im Alltag einsetzen kann?
Also was ich zum Beispiel mache, wenn ich Sätze höre wie Frauen sind so oder Männer sind halt so zum Beispiel, also auch gerade dieses Thema, wo wir vorher waren, Pausenplatz, wenn Jungen sich sexistisch verhalten, Mädchen gegenüber, dann finde ich zum Beispiel schwierig, wenn man sagt, ja, die Buben sind halt so, die müssen das halt ausleben. Nein, müssen sie nicht, das ist ein sexistisches Verhalten. Also ich glaube, solche Beobachtungen kann jede Frau und jeder Mann im Alltag machen und kann dort auch intervenieren und einfach sagen, ich sehe es anders. Man muss ja nicht gerade wie meine Großmutter dann wütend und mega kämpferisch werden, man kann es auch ruhig sagen und einfach ja, eine andere Meinung vertreten. Das ist zum Beispiel etwas. Und das andere ist, glaube ich, einfach auch die Rechte bewusst nutzen, die wir haben, dank unseren Vorkämpferinnen. Also zum Beispiel eben abstimmen gehen. Ich glaube, wenn so viel ich weiß, stimmen Frauen immer noch ein bisschen weniger ab als Männer. Und das fände ich super, wenn Frauen auch sich politischer bilden würden und bewusster wären und informieren und eben mitbestimmen.
Absolut, das ist wirklich sehr wichtig. Du hast es vorhin schon angesprochen, du engagierst dich noch in diesem Projekt GLL, um eben zu sensibilisieren für das Coming Out, wenn jemand nicht heterosexuell ausgerichtet ist. Uns würde interessieren, welche anderen Projekte beschäftigen dich zurzeit? Worauf dürfen wir uns in Zukunft freuen von dir?
Also das Buch ist vor ein bisschen mehr als einem Jahr rausgekommen, und die Vermittlung oder Vermarktung auch des Buches und des ganzen Projekts beschäftigt mich immer noch, weil es einfach so ein Riesenerfolg ist. Also ich habe regelmäßig Lesungen, gestern meine erste Online-Lesung. Ich bin noch auf Tournee mit einer Ausstellung, so Hörinstallation für Kirchen, die ich gemacht habe. Das können die, die Lust haben, auch alle die Termine nachschauen auf dieillegalepfarrerin.ch. Und das kostet immer noch einen Teil meiner Zeit. Zum Glück auch gibt mir das ein bisschen Geld, weil ich komplett freischaffend bin. Und sonst bin ich aber im Moment schwerpunktmäßig an einem neuen, auch Gender-Projekt, und zwar an einem Buch über 40 Jahre Frauenhaus Zürich. Weil die Stiftung Frauenhaus hat dieses Jahr das 40-Jahr-Jubiläum und hat mich gefragt, ob ich ein Buch über ihre Geschichte schreibe. Und das ist natürlich auch ein bisschen verwandt mit dem, was ich mich vorher beschäftigt habe, und sehr interessant, auch sehr erschütternd immer wieder, aber auch sehr interessant, was Frauen auch erkämpft haben. Eben vor 40 Jahren gab es noch kein Frauenhaus. Da gab es keinen Ort, wo Frauen, die unter Gewalt in der Ehe litten, hin konnten. Und genau, da bin ich im Moment dran.
Das tönt sehr interessant. Da freuen wir uns in dem Fall schon auf das nächste Buch von dir. Was wir jetzt aber noch machen dürfen, ist ein Exemplar des Buches in physischer Form oder auch als Hörbuch von der illegalen Pfarrerin zu verlosen. Und du, liebe Zuhörerin, kannst dieses gewinnen, indem du uns auf Instagram folgst, also auf womensguide.switzerland, und unter den Post vom heutigen Podcast eine Frau tagst, sei das eine Freundin, eine Mutter, vielleicht sogar deine Großmutter, der du das Buch gerne schenken würdest. Und Christina schreibt dann eine persönliche Widmung für diese Person ins Buch rein und schickt das dir zu, damit du es verschenken kannst. Vielen herzlichen Dank dafür, Christina.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für dieses Angebot, und es ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ich glaube, was ich so jetzt für mich auch mitnehme aus diesem Gespräch ist, was ich mit euch Zuhörerinnen teilen möchte: sprecht mit euren Großmüttern. Die haben eine mega spannende Zeit erlebt, und ich mache das auch regelmäßig. Und ja, es ist vielleicht auch nicht die Generation, die so selber von sich immer spricht und erzählt, aber fragt nach. Es ist wunderbar, dass die meisten auch noch leben und eben diese spannenden Entwicklungen mitbekommen haben. Und es lohnt sich da mal einen Kaffee zu trinken oder auch in der Corona-Zeit einfach anzurufen und ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen. Ja, liebe Christina, wir kommen zum Schluss. Und du weißt, unsere Plattform soll eben Frauen inspirieren, ihren Lebensweg authentisch zu gehen und ihr ganz persönliches Potenzial zu leben und zu entfalten. Und neben deiner Großmutter vielleicht, so retrospektiv, gibt es jemanden, der dich immer wieder inspiriert hat, deinen Lebensweg so unkonventionell und authentisch zu gehen?
Ich glaube, es waren viele Frauen an verschiedenen Lebensstationen oder Altersstufen, wo ich drin war, gab es immer wieder Frauen, die mich inspiriert haben, die mich ermutigt haben, einen Schritt zu gehen. Wer mir jetzt gerade noch einfällt, ist aber auch eine historische Figur, ist Iris von Rothen. Die ist ein bisschen nach meiner Großmutter geboren, und die hat in einer Zeit in den 50er Jahren, wo meine Großmutter so ein bisschen eine konservative Wende durchgemacht hat, glaube ich, weil sie auch frustriert war, weil sie überall eben aneckte, hat Iris von Rothen ein bahnbrechendes Buch geschrieben, Frauen im Laufgitter. Und darin hat sie eben auch sehr avantgardistische Thesen formuliert. Und das Buch Frauen im Laufgitter ist ein bisschen sperrig und dick. Wer sich mit Iris von Rothen beschäftigen will, würde ich fast noch mehr die Doppelbiografie von Wilfried Maichtri empfehlen. Verliebte Feinde gibt es auch als Film, als Doku-Fiction-Film. Und das ist einfach für alle, die sich mit Frauengeschichte in der Schweiz auseinandersetzen, ein Standardwerk, finde ich, das einfach auch zeigt, wie man eine gleichberechtigte heterosexuelle Beziehung leben kann. Weil Iris von Rothen und ihr Mann Peter von Rothen eben eine Beziehung auf Augenhöhe lebten schon in den 50er Jahren. Und das ist extrem spannend nachzulesen, dieses Buch Verliebte Feinde.
Vielen Dank für diesen Lesetipp und deine Inspiration. Und bevor wir uns verabschieden und bedanken, dann würde ich dich jetzt gerne einladen, noch aus deinem Buch Die illegale Pfarrerin vorzulesen.
Gut. Schwanger über den Ozean. Ein Koloss, diese Conte Rosso. Aus den zwei haushohen Schornsteinen des Luxusdampfers strömte Rauch und die Turbinen dröhnten. Im Schiffsbauch mit den vier Flügeln hätte die ganze Bevölkerung von Igis Platz gefunden, sogar mit den Arbeitern des rasch wachsenden Dorfteils Landquart. Stünde umgekehrt die Conte Rosso in Igis, so verstopfte sie die Gasse, vom Pfarrhaus bis zum Dorfplatz, und risse nebenbei noch ein paar Häuser ein, denn die Gasse war eng und das Schiff breit. Das prunkvolle Innenleben, gestaltet von Künstlern aus Florenz, hatte allein 400.000 Dollar gekostet. Kristallleuchter verströmten ein dezentes Licht, schwere Teppiche dämpften die Schritte und zwischen handgeschnitztem Täfer aus Eiche und Mahagoni, an dem Ölbilder hingen, flanierten die Passagiere wie in einem italienischen Schloss. Pfarrerstochter Gretika Preetz-Roffler mochte ein ähnliches Ambiente als Kind in Marschlins gesehen haben, das etwas abseits vom Dorf Igis lag. Schlossherr Ludwig Rudolf von Salis-Meyenfeld, jahrelang Kirchgemeindepräsident, pflegte einen guten Kontakt zum Ortspfarrer und empfing die Pfarrfamilie ab und zu. Gretika Preetz-Roffler interessierte sich jedoch weniger für pompöse Dekorationen als für die feudalen Mahlzeiten und ihren Platz im Liegestuhl auf dem Deck der zweiten Klasse. »Essen mag ich fürchterlich und arbeiten kann ich auch gut«, berichtete sie der Mutter. Die täglichen Menüs kamen ihrem Appetit entgegen. Hors d'œuvre, Austern, Ragout und Kartoffeln, Wurst und Kartoffelbrei, Emmentaler Käse, Aprikosenkompott, Orangen und Äpfel, Kaffee oder Tee. »Ein feudaler, glänzender Fraß«, spottete sie im Brief nach Igis. Nach dem Mittagessen spielte im Salon eine Musikkapelle auf, doch sie verkroch sich in den Liegestuhl hinter ihre Bücher und hoffte, es möge niemand das Gespräch mit ihr suchen. In den 2 Wochen bis zur Ankunft in Genua musste sie 4 Jahre Theologiestudium vergegenwärtigen. Altes Testament, Neues Testament, Dogmatik, Ethik, praktische Theologie, Pädagogik und Psychologie. Jeden Tag stellte Greti die Uhr eine Viertel bis eine halbe Stunde vorwärts. Wie sich der Zeiger nach vorne drehte, so rückte Jan weiter weg. Es war Ende September 1930. Seit der Hochzeit vor einem Jahr waren sie nie mehr als ein paar Stunden getrennt gewesen. Wann sie sich wiedersehen würden, war ungewiss. Und doch fühlte sich Greti innerlich gefasst. Die übliche Rastlosigkeit war einer Gelassenheit gewichen, über die sie sich selber wunderte und die sie dem Kind zuschrieb. Wer nichts davon wusste, konnte ihren Bauch auch jetzt noch übersehen. Sie selber spürte es jedoch genau und wandte sich im Tagebuch an ihr Kind. »Du geliebtes kleines Wesen, an meines Mammis Geburtstag hast du dich zum ersten Mal ganz leise und sacht bewegt, wie wenn ein Fisch mit der Schwanzflosse schlägt.« Ursprünglich hatte Greti mit dem ersten Kind länger warten wollen. Während des Studiums hatte sie sich ausgemalt, zuerst den Abschluss zu machen und dann mit dem Liebsten die Welt zu entdecken. Hand in Hand in die Weite hinausziehen, auf eigenen Füßen stehen und miteinander durch Not und Mangel den Kampf ums Leben hindurchgehen. Wir brauchen nicht einmal zu heiraten, denn ich kann mich selber durchbringen. Doch bald war Greti klar geworden, dass die Eltern und Schwiegereltern dem jungen Paar niemals ihren Segen geben würden, wenn sie unverheiratet ins Ausland gehen wollten. Ohnehin hatte sie zäh um ihre Liebe kämpfen müssen. Ihr Vater, der Pfarrer, hatte sie zu seiner Nachfolgerin bestimmt. Und seit Jan am Horizont aufgetaucht war, sorgte er sich, die Tochter könnte die Theologie der Liebe opfern. Jans Mutter wollte keine Studierte als Schwiegertochter und schon gar keine Frauenrechtlerin. Doch das Paar setzte sich durch. Als Jan nach Abschluss seines Studiums die Stelle in Brasilien in Aussicht hatte, rang Greti Eltern und Schwiegereltern die Erlaubnis ab, ihn zu heiraten und nach São Paulo zu begleiten. Dort mieteten sie 2 Zimmer mitten im Stadtzentrum bei einer deutschen Familie.
Vielen, vielen Dank, liebe Christina, für diesen Auszug. Am liebsten würde ich jetzt gleich das ganze Hörbuch nochmals hören. Ich habe ja bisher erst das Buch gelesen. Wunderbar, vielen, vielen Dank und danke dir auch ganz herzlich für das interessante Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für dieses spannende und sehr inspirierende Gespräch. Auch ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Christina, und wir freuen uns auf alles, was kommt von dir. Danke.
Danke auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und es waren sehr anregende Fragen auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich genauso inspiriert wie wir und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Wir freuen uns auf dein Feedback per E-Mail auf info@womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du wie immer auf unserer Website und in den Shownotes. Und in diesem Sinne, stay inspired and connected.